Kurz nach der Rückkehr aus Japan brach er in der Wohnung zusammen und lag wie ein Embryo gekrümmt auf dem Boden, als Mariko aus der Bibliothek kam. Sie rief einen Krankenwagen, und so sehr er sich bisher gegen jeden Arztbesuch gewehrt hatte, verspürte er jetzt Erleichterung. Für ein paar Augenblicke, von einem Schmerz überwältigt, der sich wie eine Flutwelle über ihm türmte, hatte er geglaubt, vor seinem Tod zu stehen. Nicht zu stehen, sondern sich zitternd vor Qual zu seinen Füßen zu winden. »Sie haben ein Magengeschwür«, teilte ihm der junge, vor Effizienz geradezu strotzende Arzt mit, als Michael zu sich kam. Die Untersuchungen hatte er in einem Dämmerschlaf durch Narkose hinter sich gebracht und fühlte sich benommen und schwach. »Kann ich daran sterben?« entfuhr es ihm. »Sie können an einem Schnitt in der Fingerkuppe sterben, wenn er nicht fachgerecht behandelt wird«, erwiderte der effiziente Gastroenterologe, der einer Schwester beim Ausfüllen eines Patientenbogens über die Schulter blickte und mit spitzem Finger auf einen Fehler tippte. »Allerdings liegt es nicht in unserer Absicht, das zuzulassen. Wir werden stationär eine Intensivtherapie durchführen und Sie anschließend für ein paar Wochen auf Kur schicken. Wenn Sie zurückkommen, müssen Sie Ihr Leben ändern. Der Magen ist kein Organ, das leicht verzeiht.« »Und was muss ich ändern, um seine Verzeihung zu erlangen?« fragte Michael. »Nicht mehr rauchen? Weder Zigaretten noch Pfeife? Nichts scharf gewürztes oder gebratenes Essen? Keinen Alkohol? Keinen Stress?« betete der Arzt herunter wie eine Zisterzienserschwester den Rosenkranz. Damit war Michaels Fall abgehandelt. Auch für Michael selbst. Er beschloss, seinem Magen Behandlung und Kur zu gönnen, so sehr ihm vor den bevorstehenden Wochen auch graute. Sollte das Organ sich hinterher allerdings weiter als ungnädig erweisen, würde Michael ohne seine Verzeihung auskommen müssen. Das Ärgste an der Kur war die Langeweile, die sich schleppenden Stunden, in denen den eigenen Innereien gehuldigt, der Geist hingegen mitleidlos ausgehungert wurde. Aber die wochenlange Plage hatte sich gelohnt. Schmerzfrei und voller Energie kehrte Michael nach München zurück. Zum ersten Mal seit dem Verlust seines Vermögens freute er sich von ganzem Herzen auf seine Arbeit. Es waren die Kooperationen mit Wilfried Hiller, die ihm unter seinen Projekten die größte Befriedigung bereiteten. Hillers Musik verlieh seinen Worten einmal Leichtigkeit und Flugkraft und dann wieder Gewicht und Weite. Sie öffnete zwischen den Zeilen Fenster in eine neue Dimension. Zeitlebens hatte Michael die Verschmelzung von Kunstformen fasziniert, und während Der Rattenfänger entstand, den Hiller und er nicht als Oper, sondern als Hamelner Totentanz bezeichneten, wünschte er sich mit ungekannter Heftigkeit ein Buch, das er gemeinsam mit seinem Vater geschaffen hätte. Seitenweise Bilder aus Worten und Farben, Gestalten, die aus Satzgefügen hinüber in den bildlichen Raum flüchteten, eine Vorwelt, die über die Grenzen von Darstellungsformen hinweg wucherte und in der Unendlichkeit verschwand.